Ja, wenn so viele Gäste da sind, denke ich, stelle ich mich noch mal kurz vor auch. Genau, wie Petra schon gesagt hat, mein Name ist Lukas Decker, Sophie, meine Frau, ist auch dabei. Wir kommen aus Erlangen, also bei Nürnberg liegt das, und gehen in die Christengemeinde in Herzogenaurach. Herzogenaurach kennt man vielleicht von Adidas und so. Genau, ich studiere Theologie, evangelische Theologie auf Magister und Rallye und Deutsch auf Lehramt, Gymnasiallehramt. Und ich freue mich, heute wieder hier zu sein. Wenn man jemanden neuen kennenlernt, dann ist es in Deutschland ja meistens so, dass man ihm die Hand hinstreckt und sagt, wenn entweder den Namen sagt, Lukas, hallo, oder man stellt die Frage, und wer bist du? Und dann kommt als Antwort, ich bin Lukas. Also der Name. Und dann wahrscheinlich das, was man hauptsächlich so macht. Also ich studiere Theologie oder ich bin von Beruf das und das. Also irgendwie das, womit man sich identifiziert, das, was einen definiert. Und man könnte ja auch auf die Frage antworten, also auf die Frage, und wer bist du, könnte man ja auch antworten, ich bin Kind Gottes. Aber irgendwie machen wir das nicht so intuitiv. Jesus wurde auch mal gefragt, und wer bist du? Aber das war nicht so nett in so einem Vorstellungsgespräch, ist das falsche Wort, aber in so einer Vorstellungssituation, so eine Vorstellungsfrage, sondern die führenden Juden haben ihn gefragt. Und zwar in Johannes 8, Vers 25. Fragen die Juden ihn, Johannes 8, Vers 25, wer bist du denn? Und Jesus sagt, das habe ich euch doch immer schon gesagt. Jesus beantwortet diese Frage, wer bist du denn, grundsätzlich im Neuen Testament und besonders in 7 Worten. Ganz besonders in 7 Ich-Bin-Worten. Ich weiß nicht, ob euch da im Kopf jetzt was kommt. Meint ihr, wir kriegen die 7 Ich-Bin-Worte zusammen? Also Jesus spricht, ich bin... Ja, sehr gut. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Was haben wir jetzt?
Ich bin das Salz der Erde, oder?
Das ist nicht in diesem also er hat gesagt, dass er das Salz ist. Ich bin die Tür, habe ich noch gehört. Ich bin der wahre Weinstock. Die Auferstehung und das Leben. Ich glaube, naja, einen haben wir, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Also Quelle habe ich noch gehört, das ist auch nicht in diesem, ich bin die Quelle, hat er nicht so explizit gesagt. Also, das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür zum Schafstall, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben und der wahre Weinstock. Sehr schön. Mit diesen Bildern beschreibt Jesus immer so eine oder oft so eine Sehnsucht, die Menschen haben. Da wird so eine Sehnsucht angesprochen. Also das Licht der Welt. Wir sehnen uns als Menschen nach Klarheit und nach Licht in Dunkelheit, in dunklen Zeiten. Oder die Wahrheit. Wir stellen uns die Frage nach dem Sinn des Lebens, das Brot des Lebens, der Lebenshunger. Und wir heute verstehen diese Bilder recht gut. Damals war das aber für die Menschen um Jesus gar nicht mal so eindeutig. Das sieht man an Stellen, wir werden es gleich auch noch bei unserem Thema für heute sehen, dass die Jünger sagen, oder dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, was er ihnen sagte. Also es war gar nicht so klar, wenn Jesus sich hinstellt und sagt, ich bin die Tür zum Schafstall was jetzt eigentlich er damit meinte. Weil auch religiöse Führer damals in der Zeit sowas normalerweise nicht gesagt haben. Und diese ein Ich-Bin-Wort in dieser Struktur, er besteht normalerweise aus drei Elementen. Also wir machen jetzt so einen kurzen allgemeinen Überblick und dann steigen wir noch in ein Ich-Bin-Wort konkreter ein. Das erste Element ist Ich bin. Also eine Selbstvorstellung. Und dieses Ich bin ist in der Ursprache in der Bibel, im Griechischen, betont. Also ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal eine Fremdsprache gelernt hat, Latein, vielleicht auch Griechisch. In manchen Sprachen ist die Person, also ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, in der Verbform integriert. Also zum Beispiel, ich laufe ist bei uns, sind zwei Worte, ich und laufe. In anderen Sprachen ist das ein Wort und dann wird einfach eine Endung noch dran gehängt, die für das Ich steht. Oder vorne wird was dran gehängt. Und das ist im Griechischen auch so. Du könntest, ich laufe mit einem Wort ausdrücken. Aber bei ich bin sind es zwei Worte. Also Jesus sagt, ich bin. Das ist betont. Werden wir gleich noch sehen, warum das wichtig ist. Also erstens die Selbstvorstellung. Zweitens ein Bildwort. Also ich bin zum Beispiel die Tür zum Schafstall. Und da können wir jetzt auch schon mal die erste Folie einblenden. Ich bin die Tür, das zweite ist das Bildwort und drittens kommt dann noch eine Zusage, die an eine Bedingung geknüpft ist. Also zum Beispiel bei der Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo Mose die Schafe von seinem Schwiegervater hütet. Und dann an einen Berg kommt, an den Horeb, und dort begegnet ihm Gott in einem brennenden Dornbusch. Und Gott offenbart sich daraus und sagt zu Mose, ich will, dass du Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten führst und will Israel in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Geh du zum Pharao und regel das. Und dann sagt Mose, ja, wenn ich jetzt zu den Israeliten komme und ihnen das sage, was, wenn die mich dann fragen, wer hat denn da zu dir aus dem Dornbusch geredet, was soll ich denn denen sagen, was soll ich denen dann sagen? Und dann sagt Gott zu Mose, ich bin der ich bin. Oder man könnte es, also da streiten, das kann man eher auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde, oder ich bin, der ich sein werde. Also da sagt Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. So, jetzt habe ich's. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du den Söhnen Israels sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Und dieses Jahwe und das Ich Bin ist im Hebräischen besteht im Hebräischen, einfach gesagt, zum großen Teil aus den gleichen Buchstaben. Also die Form Ich Bin knüpft von den Buchstaben her an Jahwe an. Also da gibt es auf sprachlicher Ebene, auf Buchstabenebene eine Verbindung zwischen diesem Gottesnamen Jahwe und seinem Wesen. Jahwe ist ein Gott, der durch alle Zeiten hindurch beständig bleibt. Er ist der Gegenwärtige, ich bin, der ich bin. Das heißt, er ist für uns da, Er ist hier und heute in der Gegenwart am Wirken. Er ist nicht weit entfernt, sondern er greift ein. Jahwe ist der Beständige. Ich bin, der ich sein werde. Er bleibt gleich. Gott verändert sich nicht. Gott passt sich nicht an unsere Kultur an. Und Jahwe ist der Gott der Zukunft. Ich werde sein, der ich sein werde. Und das war ja auch damals für die Israeliten. Die Zukunft war die Freiheit, als sie in Ägypten waren. Und so ist auch Gott für uns der Gott, der die Zukunft in seiner Hand hat. So, und jetzt kommt Jesus, stellt sich hin und sagt, ich bin. Und wir haben vorhin gesagt, dass es betont ist. Das heißt, Jesus identifiziert sich mit Jahwe, der sich am Dornbusch offenbart hat. Jesus beansprucht, dass er selbst Gott ist und dass er selbst der Gegenwärtige, der Beständige und der Zukünftige ist. Und das wird auch gesagt zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. So viel mal vorneweg in diese neue Predigtreihe, wo ich gerne die Ich-Bin-Worte durchgehen würde. Und ihr seht es schon, heute wollen wir uns noch befassen mit dem Ich-Bin-Wort aus Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin die Tür. Johannes 10, 1 bis 10. Wir lesen den Text einmal, besonders dann 7 bis 10. Aber wir lesen den Text von vorne einmal durch. Und ihr könnt schon mal darauf achten, den Text kann man so zwei teilen. Einmal Verse 1 bis 6, da ist Jesus der Hirte. Und dann Verse 7 bis 9, Jesus die Tür. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineinsteigt, der ist der Hirte der Schafe. Dem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Freund aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, was er ihnen sagte. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Wir gehen einmal kurz den Text durch und dann schauen wir nochmal in ein paar Stellen expliziter rein. Vers 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall oder in die Hürde, in den Schafpferch hineingeht, sondern woanders reinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, ob ihr es schon mal gesehen habt, wie man sich das vorstellen kann. Das hier ist so ein Schafstall. Ich habe gleich auch noch ein paar andere Bilder. Oder ein Pferch ist ja eher unter einem Schafstall. Heute verstehen wir was anderes. Das ist quasi ein Areal, was mit Steinen ummauert ist. Manchmal nach oben offen. Manchmal mit Dorngestrüpp irgendwie drüber. Und es gibt eine Tür, die relativ klein ist. Sieht man es auch nochmal in der Ziege. Und in, also hier ist diese Tür. Und in diese Tür hat sich nachts der Hirte reingesetzt. Und dann kam kein Schaf raus und kein Wolf rein. Und Vers 1 sagt, jeder, der nicht durch den Eingang reingeht, sondern über die Mauer klettert, der ist ein Dieb oder ein Räuber. Also der hat irgendwas Böses im Sinn. Wer aber durch die Tür hineingeht, Vers 2, der ist der Hirte der Schafe. Klar, der Hirte, der muss nicht über die Mauer klettern, der hat keine bösen Absichten, sondern der geht einfach durch die Tür rein. Und dann gibt es hier noch einen, der Wache hält, also in Vers 3, dem Türhüter. Da kann es sein, oder war es so, dass manchmal auch in so einem Pferch quasi mehrere Herden drin waren. Gut, die waren jetzt relativ klein. Und dann quasi sich mehrere Hirten einfach abwechseln konnten und einen für die Nacht bestimmt haben, der sich da eingesetzt hat. Und die anderen konnten währenddessen sich entspannt schlafen legen und mussten nicht fünf Hirten in dieser engen Tür sitzen. Also, Vers 2, wer durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Und Vers 3, dem tut der Türhüter auf, wenn dann der Hirte zu dieser Herde kam und hat seine Schafe gerufen, dann sind sie ihm gefolgt. Also seine und die Schafe hören seine Stimme, er ruft sie, seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, der Hirte, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Es folgen nur die Schafe, das ist jetzt eigentlich schon der nächste Ich Bin-Spruch, nämlich ich bin der gute Hirte, deswegen gehen wir da jetzt einfach flott drüber. Es folgen nur die Schafe, die zu seiner Herde gehören. Vers 5, einem Fremden folgen sie nicht. Und dann Vers 6, das, was wir schon gesagt haben, die Jünger haben es nicht verstanden. Wir dürfen es heute verstehen und wir wissen, dass dieses Bild eine Metapher ist, wo es verschiedene Personengruppen gibt und eine Tiergruppe. Also es gibt den Türwächter, dann gibt es die Diebe und Räuber, also die bösen Wichte, dann gibt es die Hirten und die Schafe, wie ich schon gesagt habe. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ihr Jünger, wir hier heute, wir sind die Schafe. Die Diebe und Räuber sind die Menschen, die Böses im Sinn haben, die sich an den Schafen vergehen. Und der Türwächter ist, denke ich, nicht relevant, eine Übertragung zu finden. Vers 7. Jetzt ändert sich nämlich das Bild ein bisschen, beziehungsweise erweitert sich. Und zwar, jetzt sagt nämlich Jesus, ich versichere euch, ich sage euch, ich bin die Tür. Also Jesus ist nicht mehr nur der Hirte, der von außen kommt und seine Schafe ruft und an dem Türhüter vorbeikommt, sondern Jesus sagt, ich bin der Hirte, der in der Tür drin sitzt. Und damit die Tür selber ist. Und jeder, der in den Schafstall rein will, muss an Jesus vorbei, beziehungsweise muss durch ihn durch. Vers 8, alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Und sie wollen, Vers 10, stehlen, schlachten, Verderben bringen. Aber Jesus sagt, im Gegensatz dazu, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Und dann geht es in Vers 11 weiter, explizit mit, ich bin der gute Hirte. Aber das, wie gesagt, ist nicht das Ich-Bin-Wort für heute. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wer Jesus Schaf ist und in seinem Pferch ist, der ist sicher aufgehoben und wird versorgt. Die Frage, die man sich stellt, gerade vielleicht heute im 21. Jahrhundert, ist ja, braucht man überhaupt eine Tür? Und viele Menschen würden heute sagen, nein. Nach dem Tod ist alles vorbei. Wir Menschen sind ein Zellhaufen. Es gibt keinen größeren Sinn im Leben. Wie das der Geologe und Harvard-Professor Stephen Jay Gould gesagt hat, der wurde mal gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Und er hat gesagt, ich zitiere, wir sind hier, weil vor mausgrauer Zeit ein paar komische Fische Flossen hatten, die anatomisch so beschaffen waren, dass sie sich zu Beinen für Landlebewesen entwickeln konnten. Wir mögen uns nach einer höheren Antwort sehnen, aber es gibt keine. Dieser Befund ist oberflächlich ärgerlich, aber letztendlich befreiend. Wir müssen uns diese Antworten selber konstruieren. Und damit ist auch klar, wenn wir uns vor mausgrauer Zeit aus ein paar komischen Fischen entwickelt haben, einfach weil wir uns aus evolutionärer Sicht besser fortpflanzen konnten, durchsetzen konnten, dann ist klar, dass nach dem Tod alles vorbei ist. Dann gibt es keine geistliche Dimension, dann gibt es keine geistliche Welt, dann gibt es auch nach dem Tod nichts mehr, dann ist Tod Ende aus. Also es sind die einen Leute, die sagen, wir brauchen keine Tür, weil es gibt überhaupt keinen Schafstall. Die andere Meinung ist, es gibt viele Türen. Es gibt einen Himmel, ja, sehen wir ein, aber alle Wege, alle Religionen führen letztendlich in den gleichen Himmel. Und das hat schon der preußische König Friedrich II. Gesagt, der 1712 geboren wurde, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und das ist der andere Aspekt unserer spätmodernen Zeit, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Und alles ist letztendlich richtig und alle kommen letztendlich damit ans Ziel. Zu den ersten Menschen sagt Jesus, du brauchst eine Tür. Wie bist du heute Morgen in diesen Raum gekommen? In den Gottesdienstraum? Wärst du in diesen Raum gekommen, wenn der keine Tür hätte? Die Antwort ist völlig klar, wären wir alle nicht da. Können die Schafe in die sichere Hürde, wenn es keine offene Tür dafür gibt? Auch wenn Psalm 18, Vers 30 sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, das Schaf kommt ohne die Tür nicht über die Mauer drüber. Und der Harvard-Professor, der würde sagen, naja, also nach meiner Vorstellung, den Raum, den Schafstall, den gibt es ja gar nicht. Den sicheren Schafstall, in dem man sich retten kann, der existiert nicht. Der ist für die komischen, weiterentwickelten Fische namens Menschen nicht notwendig, weil es keine geistliche Welt gibt, weil es keinen Himmel gibt und keine Hölle. Ich kann nach meiner Erfahrung was anderes bezeugen. A. Und B. Jesus spricht hier von Rettung. Und das ist ein anderer Punkt, dass die Bibel ganz deutlich davon spricht, dass es einen Raum gibt, in dem Rettung ist, der Schafstall, der Pferch, und einen, wo man nicht gerettet ist, nämlich außen in freier Wildbahn, wo du verloren bist als einzelnes Schaf und wo der Wolf dich frisst. Die Frage ist aber ja, wenn man von Rettung redet, wovor muss man denn gerettet werden? Wir reden ja häufig von Rettung. Wissen wir, wovor wir gerettet werden müssen? Wir hören ja immer wieder in Nachrichten von Rettungsaktionen, dass irgendein Grubenunglück passiert ist und irgendwelche Bergarbeiter gerettet werden müssen. Oder letztens ging durch die Nachrichten, dass in Kolumbien, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, 4 Geschwister bei einem Flugzeugabsturz 40 Tage im Urwald überlebt haben, im Alter von 13, 9, 4 und einem Jahr. Und diese Kinder befinden sich oder befanden sich in einer Situation, in der sie in Gefahr sind und vermutlich ohne rechtzeitige Hilfe und Rettung von außen nicht überlebt hätten. Wir Menschen befinden uns in einer solchen Situation, in der wir, wenn nichts passiert und wir keine Hilfe von außen bekommen, verloren gehen. Viele Menschen kennen Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht oder nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Weniger Menschen kennen den Vers, der genau 20 Verse danach kommt, nämlich Johannes 3, Vers 36. Wo es heißt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die Situation, in der wir Menschen sind, ist, dass wir nicht in Sicherheit in unserem Bild im Schafstall sind, dass wenn wir da nicht sind, dass Gottes Zorn auf uns bleibt und wir deswegen ins Verderben gehen. Aber über was ist Gott zornig? Sprüche 6, Vers 16 bis 19. 6 Dinge sind Jahwe verhasst und 7 sind ihm ein Greuel: stolze Augen, falsche Zungen und Hände, die Unschuldige töten. Ein Herz, das böse Gedanken durchpflügt, Füße, die dem Verbrecher nachlaufen, ein falscher Zeuge, der Lügen in die Ohren bläst und einer, der Zank zwischen Brüdern entfacht. Psalm 5, Vers 5: Du bist kein Gott, dem das Unrecht gefällt, bei dir darf der Böse nicht bleiben. Gott ist zornig über die Sünde der Menschen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, Gott ist doch Liebe. Kann ein liebender Gott zornig sein und bestrafen? Dann sage ich, ein liebender Gott muss das Böse hassen. Wir kennen das, ein gerechter Richter, wenn jemand euer Auto zusammenfährt, Totalschaden, und das dann vor Gericht kommt und der Richter dann sagt, ja, sind wir halt nicht so. Alles vergeben und vergessen. Dann sagt ihr ja auch, hey, also bitte. Ein gerechter und liebender Richter muss Unrecht bestrafen, muss den Mörder wegsperren. Aber die gute Botschaft, und das ist ja das Evangelium, die gute Botschaft ist, dass Jesus am Kreuz alle Sünde auf sich genommen hat und Gottes Zorn über die Sünde ertragen hat. Und dass er so den Weg zum Vater frei gemacht hat, dass der Richter selbst sagt, ich nehme als Richter selbst die Strafe auf mich. Und du darfst frei sein, wenn du das willst. Jeder, der im Glauben zu ihm kommt, findet Rettung. Rettung vor Sünde, Rettung vor Zorn, Rettung vor Bestrafung Gottes, Rettung vor der ewigen Verdammnis, die jenseits von der herrlichen Gemeinschaft Gottes ist. Jenseits vom ewigen Leben im Himmel. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Es reicht nicht, wenn deine Eltern oder deine Geschwister oder deine Freunde durchgegangen sind. Du musst selber durchgehen. Es kommt auf deine persönliche Entscheidung an. Und wie geht das praktisch? Zu beten, Jesus, rette mich. Und wenn du das aus vollem Herzen tust, that's it. Es gibt ja Übergabegebete. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Übergabegebete sind Gebete, die jemandem, der das erste Mal Jesus sein Leben übergeben will, der sagt, Jesus, rette mich, so eine Anleitung dafür geben, Jesus sein Leben zu geben. Wo man dann zum Beispiel Sünden bekennen kann, Jesus danken kann für seine Liebe und Rettung und ihm dann sagt, dass man ab jetzt anders leben will. Und das hat voll seine Berechtigung. Gerade wenn man unsicher ist, wie man da vorgehen kann. Aber ein Übergabegebet zu sprechen, rettet dich nicht. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich glaube, dass es viele Menschen auf dieser Welt gibt, die in sentimentalen Momenten oder aus Gruppendynamik ein Übergabegebet gesprochen haben und trotzdem nicht errettet sind. Wenn auf christlichen Freizeiten, zum Beispiel, wir sind bei Adonia unterwegs, wenn da Jugendliche mit seelsorgerlichen Anliegen kommen und Gespräch suchen, dann, die ich jetzt nicht kenne, dann frage ich als erstes, hast du Jesus in deinem Herzen? Oder liebst du Jesus? Weil ich mir denke, wenn das nicht der Fall ist, dann können wir Problem-Symptom-Behandlung machen und schön reden, aber wenn die Wurzeln nicht stimmen, muss man erstmal bei den Wurzeln anfangen. Ich frage dann nicht, hast du schon mal ein Übergabegebet gesprochen? Weil ich glaube, dass ein Übergabegebet zu sprechen kein sicheres Anzeichen von Rettung ist. Nirgends in der Bibel heißt es, wenn jemand ein Übergabegebet spricht, wird er gerettet werden. Sondern es heißt, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Wenn du draußen bleibst, bist du nicht gerettet, auch wenn du ein Übergabegebet sprichst. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, aber was ist dann jetzt wirklich der zentrale Punkt? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und genau das ist die Frage des Kerkermeisters aus Apostelgeschichte 16. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die Antwort ist, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet werden. Römer 10, Vers 13. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Und eine ganz schöne Begegnung, ein ganz schönes Gespräch, finde ich, das zwischen dem Verbrecher am Kreuz und Jesus. Lukas 23, Vers 39 lese ich. Einer der Verbrecher, da hängen ja Jesus am Kreuz und rechts und links von ihm noch zwei Verbrecher. Einer der Verbrecher höhnte, bist du der Messias, dann hilf dir selbst und uns. Doch der andere fuhr ihn an, hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tode verurteilt wie er und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was hat der Schächer am Kreuz dafür getan, dass er ins Paradies kommt? Wie viele Bibelstunden hat er besucht? Wie viele Gebete hat er gesprochen? Wie viele Predigten hat er gehört? Ist er getauft? Nichts. Er hat einfach gesagt, Jesus. Aus ganzem Herzen. Er hat Jesus sein Leben anvertraut. Er hat sein Vertrauen auf ihn geschmissen und er hat geglaubt, dass Jesus eine Herrschaft antritt, dass Jesus der Herr ist. Jesus lädt jeden ein, durch die offene Tür hindurchzugehen. zu den zweiten Menschen, sagt Jesus, also die, die meinen, wie Friedrich der Zweite, alle Wege führen in den Himmel, sagt Jesus, es gibt nur eine Tür. Und zwar mich. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hindurchgeht, wird er gerettet werden. Johannes 4, Vers 16. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ein Theologe, Don Carson, schreibt, es gibt nur eine Quelle der Gotteserkenntnis, nur eine Quelle der geistlichen Nahrung, nur eine Grundlage für geistliche Sicherheit, Jesus alleine. Notausgangsschilder kennzeichnen im Gefahrenfall den Notausgang. Jesus ist als die Tür nicht der Notausgang, sondern der Noteingang, wo du im Gefahrenfall in einen sicheren Raum eingehen darfst. Die Rettung aus Glauben ist ja ein einmaliges Ding. Also, wir haben es vorhin schon gesehen, wenn du glaubst und ein Übergabegebet sprichst, dann bist du errettet. Und ich sage auch immer wieder gerne mal zu Jugendlichen, du musst dich auch nicht bei jeder christlichen Freizeit jedes Jahr neu bekehren. Einmal gescheit reicht. Und dann darfst du sicher sein, dass du Gottes Kind bist und das passt dann. Da darfst du sicher sein. Die Frage ist jetzt für uns, können wir als Christen noch was hier mit rausnehmen aus diesen Versen? Und ich glaube, ja. Es gibt nämlich auch noch eine andere Tür in der Bibel. Es gibt viele Türen in der Bibel, die ich heute gar nicht alle noch ansprechen kann. Offenbarung 3, Vers 20, da sagt nämlich Jesus, das ist in den Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, also an Christen gerichtet. Und Jesus sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich hört, rufen hört und öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Also es kann sein, dass Jesus vor den Türen von Christen steht, vor den Türen vor Gemeinden und darauf wartet, reingelassen zu werden. Und wir sollten schauen, dass wir nicht solche Christen sind oder in solche Gemeinden sind, wo Jesus vor der Tür steht und darauf wartet und nicht drin ist, sondern dass wir Jesu Willen tun und uns nicht dem Zeitgeist anpassen, wie es heutzutage in einigen Kirchen gang und gäbe ist. Johannes 10, Vers 9. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und, das ist jetzt noch für uns, ein- und ausgehen und Weide finden. Was heißt das? Geht ihr ein und aus und findet Weide? Heißt das, es gibt einen Zustand, wenn ich wieder rausgehe, dass ich nicht mehr gerettet bin? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so gemeint, derjenige, der in der Herde des guten Hirten ist, der wird von ihm geführt und geleitet. Der hört seine Stimme, der lässt sich von ihm auf die frische Weide bringen. Er hat Bewegungsfreiheit und ist nachts im sicheren Stall und tagsüber unter dem Schutz des guten Hirten auf der Weide. Ein paar Fragen für dich persönlich. Erlebst du herrliche, frische Weide? Erlebst du Geborgenheit und Sicherheit im Stall bei Jesus? Wenn nein, was hindert dich daran? Hörst du, wenn der Hirte dich ruft und folgst seiner Stimme? Oder bist du vielleicht eher ein gelangweiltes oder vielleicht störrisches Schaf, was keine Lust hat, im Alltag Jesus zu folgen, wenn er kommt und ruft? Gibt es Sünden in deinem Leben, die dich davon abhalten, Jesus zu folgen? Vers 10. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen und volle Genüge. Ich habe mir die Frage gestellt und ich habe die Frage mir schon länger über diese Predigt hinaus gestellt, welches Leben ist hiermit gemeint? Ist hiermit das Leben gemeint auf dieser Erde oder ist das ewige Leben im Himmel gemeint? Und ich habe wirklich lange überlegt und darüber nachgedacht und habe jetzt, glaube ich, eine Antwort gefunden. Das Leben auf dieser Erde ist ab dem Moment, wo du durch die Tür gehst, ewiges Leben. Ewiges Leben beginnt ja nicht erst mit dem Tod. Also mein ewiges Leben beginnt nicht erst mit meinem Tod. Das heißt, das Leben auf dieser Erde ist schon ewiges Leben und ist geprägt von der Herrlichkeit und der Hoffnung dieses ewigen Lebens und mit allem, was dazugehört. Es gibt natürlich noch Einschränkungen in dieser Welt, aber die Gesinnung und die Hoffnung und das ewige Leben hat mir Jesus ja schon geschenkt und das darf ich in meinem Leben aufblühen lassen. Vollendet wird es einst noch. Aber jetzt ist ja schon das Mindset da und die Tatsache ja auch, das Leben und volle Genüge. Das habe ich jetzt schon, darf ich jetzt schon im Blick haben und eines Tages wird es im Himmel vor Gottes Thron weitergehen. Es gibt kein Entweder oder, es ist das Gleiche. Es gibt ein Gleichnis in der Bibel, in Matthäus 25, das noch zum Schluss. Da geht es darum, dass ein Hochzeitsfest stattfindet und es Brautjungfern gibt. Und 5 Brautjungfern sind klug und haben reichlich Vorrat an Öl. Und 5, die werden als Törichte bezeichnet, glaube ich, oder Gedankenlose, die haben keinen Ölvorrat. Und der Bräutigam verspätet sich und das Ende vom Lied ist, dass die, die kein Öl dabei hatten, Öl kaufen gehen müssen und dann zu dem Zeitpunkt, wenn der Bräutigam kommt, nicht da sind. Und wenn sie wiederkommen, die Türen verschlossen sind. Und Jesus sagt, seid also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Ich glaube, den Punkt, den das Gleichnis ausdrücken will, ist, wir sollen bereit sein auf Jesu Wiederkunft. Und wir sollen uns darum bemühen, dass unser Glaubensöl nicht ausgeht. Und wir dürfen dann eingehen zum Hochzeitsfest, in einen festlich geschmückten Hochzeitssaal, zur Hochzeit mit Jesus und seiner Braut der Gemeinde und ewig feiern und das Leben aus vollen Zügen genießen. Jesus verschließt die Türen für die Menschen, die ihn nicht haben. Die ihn aber haben, die werden eines Tages im Himmel in einer Stadt leben, dem neuen Jerusalem, wo es heißt in Offenbarung 21, Vers 25, dass die Tore dieser Stadt Tag und Nacht geöffnet sind. In einer Stadt, wo es keine verschlossenen Türen mehr gibt. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Durch die Tür eingehen. Jesus ist der einzige Weg der Rettung. Was hat der Verbrecher am Kreuz gemacht dafür, dass er ins Paradies gekommen ist? Wir haben es gesehen, er hat sich einfach Jesus anvertraut. Sein ganzes Vertrauen auf ihn geworfen und geglaubt, dass Jesus Herr ist. Wir Schafe brauchen Rettung. Das sagt Jesus, ich lese nochmal den Vers, Johannes 10, Vers 9 und 10. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und dann 10b, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Jesus ist die einzige Tür und wir brauchen diese Tür, um Sicherheit, um ewiges Leben und Leben in Fülle zu bekommen. Amen.